ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über eine Koreanerin, die Direktorin eines großen Kunstmuseums in San Francisco wurde. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Regierung will auf mögliche Schwierigkeiten der Unternehmen nach Trumps Amtseinführung zügig reagieren. Nordkorea kann laut Seoul keinesfalls Status einer Atommacht haben. 56 Randalierer am Gericht in Untersuchungshaft genommen. Auf mögliche Schwierigkeiten für Südkoreas Unternehmen nach dem Amtsantritt von Donald Trump in den USA will die Regierung in Seoul zügig reagieren. Das sagte der kommissarische Präsident Choi Sang-mok am Mittwoch bei einer Sitzung des Wirtschaftskabinetts. Trump habe in seiner Antrittsrede und durch Dekrete einen drastischen Kurswechsel angekündigt, darunter die America First Handelspolitik, sagte Che. Die Regierung werde die Auswirkungen des angekündigten Kurswechsels in der Energiepolitik gründlich analysieren und darauf flexibel reagieren. Gleiches gelte auch für Pläne der USA, die Förderung von Elektroautos einzustellen, hieß es. Choi versprach außerdem beste Bemühungen, damit ein nationales KI-Rechenzentrum im Jahr 2027 eröffnet werden kann. Dafür sollen insgesamt 4 Billionen Won oder 2,8 Milliarden Dollar aus dem öffentlichen und privaten Sektor eingesetzt werden. Die südkoreanische Regierung hat betont, dass Nordkorea niemals als Atommacht anerkannt werden kann. Anlass war, dass US-Präsident Donald Trump am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit Nordkorea als Atommacht bezeichnet hatte. Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums sagte am Dienstag, die Bemerkungen von Präsident Trump lägen offenbar auf einer Linie mit den Äußerungen, die er während seiner ersten Amtszeit und im Präsidentschaftswahlkampf gemacht habe. Die Denuklearisierung Nordkoreas stelle ein Prinzip dar, an dem die internationale Gemeinschaft einschließlich Südkoreas und der USA konsequent festgehalten habe. Gemäß dem Atomwaffensperrvertrag könne Nordkorea auf keinen Fall den Status einer Atommacht haben, fuhr er fort. Der Ministeriale kritisierte, Nordkorea entwickle illegal Atomwaffen, indem es gegen den Atomwaffensperrvertrag und einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoße. Die südkoreanische Regierung werde für die Denuklearisierung Nordkoreas eng mit der neuen US-Regierung zusammenarbeiten und auch die Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft fortsetzen. Nach der Randale am Bezirksgericht Seoul-West am Wochenende sind 56 Tatverdächtige in Haft genommen worden. Sie hatten aus Protest gegen den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gegen den suspendierten Präsidenten Yoon Song-yeol das Gericht gestürmt und dort randaliert. Das Gericht Seoul-West erließ am Mittwoch Untersuchungshaftbefehle gegen 56 der 58 Verdächtigen. Dies wurde mit Fluchtgefahr begründet. 39 Personen werden Verstöße gegen das Gesetz zur Bestrafung von Gewalttaten und Sonstigem vorgeworfen, weiteren 12 die Behinderung der Wahrnehmung von Dienstpflichten. Die Polizei hat im Zusammenhang mit der Randale an dem Bezirksgericht sowie am Verfassungsgericht am Samstag und Sonntag 90 Personen festgenommen. Gegen 66 der Festgenommenen waren Untersuchungshaftbefehle beantragt worden. Randalierer hatten auch Fahrzeuge des Büros für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte angegriffen und Polizisten tätlich angegriffen. Nordkoreas Medien haben ohne weiteren Kommentar über die Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident berichtet. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldet am Mittwoch, in den USA habe Donald Trump sein Amt als Präsident angetreten. Er sei bei der Wahl im vergangenen November zum 47. Präsidenten der USA gewählt worden. Dieser Artikel wurde auch auf der sechsten Seite des Organs der Arbeiterpartei Rodong Sinmun veröffentlicht, die Nachrichten aus dem Ausland vorbehalten ist. Die Zeitung ist für alle Leser im Land zugänglich. Auch das Staatsradio KCBS brachte eine Meldung über Trumps Amtseinführung. Es ist das erste Mal seit Trumps Wahl im vergangenen November, dass Nordkoreas Medien über die Personalie berichteten. Präsident Yoon Song-yeol ist der ersten parlamentarischen Anhörung zum Hochverratsvorwurf gegen ihn wegen seiner Kriegsrechtsentscheidung ferngeblieben. Zu der Anhörung am Mittwoch wurden 76 Zeugen vorgeladen. Neben Präsident Yoon erschien auch der ehemalige Verteidigungsminister Kim Jong-hyun nicht zu dem Termin. Die regierende Partei Macht des Volks warf der Opposition eine einseitige Zeugenauswahl vor. Ihrer Ansicht nach wird er außerdem versucht, den Präsidenten zu demütigen. Die Opposition wies auch vor dem Hintergrund eines neu aufgekommenen Vorwurfs von Finanzminister Choi Sang-mok auf die Notwendigkeit hin, dass Yoon persönlich zu der Anhörung erscheinen müsse. Choi, derzeit kommissarischer Präsident, hatte behauptet, dass Yoon ihm am Tag der Ausrufung des Kriegsrechts eine Notiz übermittelt habe, darin sei die Haushaltsaufstellung zur Einrichtung eines gesetzgebenden Notstandsorgans angeordnet worden. Die Verbraucherstimmung hat sich im Januar wieder erholt. Nach der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts Anfang Dezember war die Verbraucherstimmung auf ein Zweijahrestief gesunken. Laut am Mittwoch von der Zentralbank veröffentlichten Daten steht der Verbraucherpreisindex für diesen Monat bei 91,2. Das sind 3 Punkte mehr als im Vormonat. Erstmals seit 3 Monaten konnte damit wieder ein Anstieg im Monatsvergleich verbucht werden. Im Dezember war der Index auf einen Wert von 86,6 stark zurückgegangen. Es war der niedrigste Stand seit November 2022. Ein Wert über 100 beim Verbraucherpreisindex bedeutet, dass die Optimisten in der Mehrheit sind. Liegt der Wert hingegen unter 100, überwiegt der Pessimismus. Die Mehrheit erwartet negative Entwicklungen, etwa beim Einkommen, und zeigt sich weniger bereit, größere Neuanschaffungen zu tätigen. Wegen der seit mittlerweile 3 Tagen hohen Feinstaubwerte haben noch mehr Städte und Provinzen Maßnahmen beschlossen. Das Umweltministerium teilt am Mittwoch mit, dass von 6 bis 21 Uhr 9 Städten und Provinzen, darunter Seoul und Gyeonggi, Notmaßnahmen zur Feinstaubreduzierung gelten. In Seoul, Gyeonggi, Incheon und Süd-Chungcheong waren solche Maßnahmen bereits am Dienstag ergriffen worden. In der Hauptstadt stieg die Ultrafeinstaubkonzentration am Dienstag bis auf 113 Mikrogramm pro Kubikmeter, was 6-mal höher als an einem gewöhnlichen Tag ist. Als Teil der Notmaßnahmen zur Feinstaubreduzierung muss in Betrieben und auf Baustellen weniger gearbeitet werden. Für Fahrzeuge der Abgasklasse 5 gelten Beschränkungen. Für Mitarbeiter von Behörden und öffentlichen Institutionen gilt ein teilweises Fahrverbot. Heute durften lediglich Autos mit gerader Endziffer des Kennzeichens fahren. Südkorea liegt bei der Verteidigungswissenschaft und Technologie weltweit an 8. Stelle. Das geht aus einem Bericht des koreanischen Forschungsinstituts für Planung und Förderung von Verteidigungstechnologie für 2024 hervor. In dem Bericht wurde eine Bewertung des Niveaus der Verteidigungswissenschaft und Technologie in einzelnen Ländern vorgenommen. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht landete Südkorea gemeinsam mit Japan auf Platz 8. Die USA rangieren seit der ersten Untersuchung im Jahr 2008 an der Spitze. Auf Platz 2 kamen Frankreich und Russland, gefolgt von Deutschland, Großbritannien, China und Israel. Dahinter folgen Südkorea und Japan. Der neue Film von Hong Sang-soo, What Does That Nature Say to You, ist zu den 75. internationalen Filmfestspielen Berlin eingeladen worden. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag wurden die 19 Filme der Wettbewerbskategorie bekannt gemacht. Bei dem Filmfestival, das im Februar startet, wird demnach auch der 33. Spielfilm des koreanischen Filmemachers in dieser Sektion aufgeführt. Der neue Film zeigt erneut, dass es für eine süß-saure Komödie, die tiefe Einblicke in den Verlauf zwischenmenschlicher Beziehungen gebe, keinen mit Hong Sang-soo vergleichbaren Regisseur gebe, sagte Jacqueline Yanga, Co-Direktorin des Filmprogramms der Berlinale. Es ist Hongs 12. Produktion, die bei der Berlinale aufgeführt wird. Seine Produktionen oder daran Mitwirkende wurden 5-mal bei den Filmfestspielen in der deutschen Hauptstadt ausgezeichnet. Zuletzt im vergangenen Jahr mit dem Silbernen Bären, großen Preis der Jury mit A Traveler's Needs. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus Seoul begrüßt Sie Kang Jong-a wieder ganz herzlich zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. Nächste Woche beginnen die Feiertage zum traditionellen Mond-Neujahrsfest. Die Kulturvereinigung Cultural Corps of Korean Buddhism betreibt im Rahmen des lunaren Neujahrsfestes vom 16. bis 30. Januar in etwa 20 Tempeln landesweit ein Neujahrs-Tempel-Stay. Im Tempel Popjusa in Poon können Teilnehmer traditionelle Spiele wie Yunnori und Gonggi spielen, während im Yongbyongsa in Sejong ein Erlebnisprogramm für das Stampfen von Reiskuchen Dongmeje angeboten wird. Auch traditionelle Spiele wie Fußfederball, Jegitage und Yunnori stehen zur Auswahl. Im Tempel Dogapsa in Yeongam können Besucher Neujahrslaternen basteln. Im Tempel Jogesa in Seoul gibt es neben der Herstellung von Mandu auch eine sogenannte Essensmeditation. Im Yeondeung International Zen Center in Kangwa können Teilnehmer vegetarisches Kimbap, die bekannte koreanische Reisrolle, herstellen. Wer den Wunsch hat, das Mondneujahr mit spirituellen Erfahrungen zu beginnen, kann an der Zen-Meditation im Tempel Bulgapsa sowie der Sonnenaufgangsmeditation im Tempel Shimonsa in Songju teilnehmen. Soweit zu dieser Meldung, kommen wir zu den heutigen Beiträgen. Die koreanische Kunstexpertin und Kuratorin Lee So-young ist zur neuen Direktorin des Asian Art Museum in San Francisco ernannt worden. Dieses Museum beherbergt eine der größten Sammlungen asiatischer Kunst weltweit. Mehr dazu im ersten Beitrag. Danach hören Sie Korea hautnah. Im dritten Teil geht es um das allmähliche Verschwinden von öffentlichen Telefonzellen, deren Geschichte und wie alte, ungenutzte Telefonzellen heute umgewidmet werden. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Paul Kim singt: Möchtest du eine Tasse Kaffee mit mir trinken? My every day. Breathe. 뭔가 좋은 일이 생길 것 같은 철로콘 노래가 흘러나오는
흘러간 시간들 Oh freeze 처음과는 많이 다른 누지 너와 나 가슴 속 떠오른 기억할런지 처음 만났던 그곳에 가자 추억이 가득한 커피 한잔 할래요 커피 한잔 할래요 두 입술 꽃게 물고 용기 낸 그 말 커피 한잔에 불린 그대 향한 나의 마음 보고 싶단 말 하고 싶죠 그대도 갔나요 그대 나와 갔나요 가끔 그날의 우릴 생각하나요 내가 더 많이 웃게 해주겠다던 그 약속 아직 나 잊지 않았어요 커피 한잔 할래요 용기 낸 그 말 커피 한 잔에 필린 그대 향한 나의 맘 보고 싶단 말 하고 싶었죠 그때도 갔나요 그대 나와 갔나요 그래도 조금은 내 생각했나요 오늘은 내가 그댈 더 많이 웃게 할게 한잔 할래요
Die koreanische Kunstexpertin und Kuratorin Dr. Lee So-young ist zur neuen Direktorin des Asian Art Museum in San Francisco ernannt worden. Die Stiftung des Asian Art Museums in San Francisco sowie der Vorstand des Asian Art Komitees gaben am 14. Januar bekannt, dass Lee zur nächsten Direktorin und CEO des Museums ernannt wurde. Das Museum beherbergt eine der umfassenden Sammlungen asiatischer Kunst der Welt. Lee So-young wird ihre Arbeit offiziell im April aufnehmen. Eine Person aus der Branche sagte, es sei das erste Mal, dass ein Kurator oder eine Kuratorin aus Korea die Leitung einer der führenden Kunstmuseen in den USA übernommen habe. Vom Vorstand der Stiftung hieß es, Dr. Lee habe ein tiefes Verständnis für asiatische und asiatisch-amerikanische Kunst. Sie besitze die mutige Vision, diese Kunst mit der Zukunft zu verbinden. Sie habe eine kreative und offene Haltung gezeigt, um das Museum zu einem Ort der Verbindung zu machen und mit einem breiten Publikum ins Gespräch zu kommen. Lee So-young studierte Kunstgeschichte an der Columbia University, wo sie auch im selben Fach promovierte. Sie war 15 Jahre lang im Metropolitan Museum of Art tätig. Als erste koreanische Kunstkuratorin trug sie maßgeblich dazu bei, die Bedeutung und den Einfluss koreanischer Kunst in der amerikanischen Kulturszene bekannt zu machen. Seit 2018 war sie als leitende Kuratorin am Harvard Art Museum tätig, wo sie die Erweiterung der Sammlung und die Planung von Ausstellungen leitete. Am Harvard Art Museum initiierte sie ein Trainingsprogramm, das darauf abzielte, die nächste Generation von Museumsfachleuten auszubilden. Die neue Direktorin sagte, sie habe das Asian Art Museum schon lange bewundert und es sei ihr eine große Ehre, diese hervorragende Institution zu leiten. Sie freue sich darauf, in dem wunderschönen San Francisco zu arbeiten, das tief mit der asiatisch-pazifischen Region verbunden ist und als Heimat einer florierenden asiatisch-amerikanischen Gemeinschaft dient. Sie fügte hinzu, schon allein der Gedanke sei aufregend, mutige Wege für die Zukunft der Kunst und Kultur Asiens und der asiatischen Diaspora zu ebnen. Das Asian Art Museum wurde in den 1960er Jahren von dem Olympioniken Avery Brundage gegründet und beherbergt mehr als 18.000 Kunstwerke in seiner ständigen Sammlung, von denen einige bis zu 6.000 Jahre alt sind. Das Museum wird auch Zhongmunli-Museum genannt. Zhongmunli oder Yi Zhongmun ist ein koreanischer Einwanderer erster Generation, der im Silicon Valley zur Legende wurde. Er ist der jüngere Bruder von Yi Zhongmun, dem Gründer des Pharmaunternehmens Zhongmundang. Der Grund, warum das Museum nach ihm benannt wurde, ist, dass Yi im Jahr 1999, als das Museum aufgrund finanzieller Schwierigkeiten vor der Schließung stand, 16 Millionen Dollar spendete. Daraufhin beteiligten sich auch die Bürger und Kulturschaffenden von San Francisco an der Unterstützung und schließlich erlangte das Museum seine heutige Bedeutung. Es ist das erste Museum in einer großen amerikanischen Stadt, das nach einem asiatischen Einwanderer benannt wurde. Im ersten Stock des Museums befindet sich eine Bronzestatue von Dr. Yi Zhongmun. Hören Sie nun Korea hautnah. Heute erfahren Sie mehr über eine Ausstellung mit Gokdo-Puppen, holzgeschnitzte Figuren, die die Totenbahre schmückten. Im Nationalen Volkskundemuseum in Seoul findet eine Sonderausstellung mit den Figuren Gokdo statt. Gokdo sind kleine holzgeschnitzte Puppen, die dazu dienten, die Totenbahren zu schmücken. Die Skulpturen waren einst eng mit dem Bestattungsritual in Korea verbunden. Ihre Aufgabe war es, die Verstorbenen in die jenseitige Welt zu begleiten und ihnen den schweren letzten Weg so angenehm wie möglich zu machen. Die Ausstellung wurde organisiert, als Kim Ong-nang, die Direktorin des Gokdo-Museums, über 1000 Gokdo-Puppen dem Nationalen Volkskundemuseum gespendet hatte. Unter diesen können etwa 250 Objekte in der Ausstellung besichtigt werden. Gokdo können unterschieden werden in solche, die eine menschliche Gestalt haben, einem Drachen nachgebildet sind oder den mystischen Vogel Ponghang darstellen. Die menschlichen Puppen haben verschiedene Aufgaben. Sie begleiten den Verstorbenen auf seine Reise ins Jenseits, sie schützen ihn, bedienen ihn und hellen die Stimmung auf. Der Gokdo, der auf einem göttlichen Tier reitet, wird als Hui Gokdo bezeichnet und hat die Aufgabe, den Verstorbenen auf seiner Reise vor verschiedenen bösen Mächten und unheilvollen Energien zu schützen. Der Sijung Gokdo hingegen kümmert sich um den Verstorbenen und übernimmt alle anfallenden Arbeiten. Er wird meistens mit einem sanften Gesichtsausdruck dargestellt, stehend oder in einer ruhigen, zurückhaltenden Haltung. Ein weiterer Typ ist der Gwangde Gokdo, der als fröhliche Figur dargestellt wird, die mit Tanzen, Musik und Akrobatik die Stimmung aufheitert. Hören wir Im Se-young, Kuratorin im Nationalen Volkskundemuseum. Ich wollte die Bedeutung von Gokdo vermitteln. Obwohl Gokdo eine Dekorationspuppe für die Totenbahre ist, wurde sie von den Lebenden als Begleiter für die Reise der Verstorbenen in das Jenseits erschaffen. Gokdo trägt nicht nur die Bedeutung von Trauer in sich, es soll auch das Gefühl vermitteln, dass der Weg ins Jenseits wie eine festliche Parade ist. Ich möchte, dass der Tod nicht nur als etwas Fremdes und Beängstigendes gesehen wird, sondern dass man ihn als eine Reise in eine andere Welt betrachten kann. Ich hoffe, dass die Menschen leichteren Herzens auf den Tod blicken können, so wie eine Reise, die man in aller Ruhe vorbereiten kann. Wenn man über Gokdo spricht, kann man Kim Ong-nang, die Leiterin des Gokdo-Museums, nicht unerwähnt lassen. Kim hat sich ihr ganzes Leben den Figuren gewidmet und wird auch die Mutter der Gokdo-Puppen genannt. Die Erweiterung des Bereichs unseres kulturellen Erbes ist ein wichtiger Schritt. Dass Gokdu auch im Nationalen Volkskundemuseum ausgestellt wird, bedeutet, dass die Figuren als kulturelles Erbe anerkannt wurden. Einer der Gründe, warum sie oft übersehen wurden, ist, dass sie Dekorationspuppen für die Totenbahre waren. Der Tod wurde in der Vergangenheit als Tabu betrachtet und viele scheuten davor zurück. Doch jeder Mensch ist ein vergängliches Wesen. Ein gutes Leben ist eng mit einem guten Tod verbunden. Ich denke, die Perspektive auf den Tod verändert sich heutzutage. Das Interesse an Gokdu ist im Kontext dieser kulturellen Veränderung zu sehen. Wenn wir ein gutes Leben führen, können wir einen guten Tod erleben. Ich hoffe, dass die Ausstellung nicht hier endet, sondern dass sie auch international wird. Zum Schluss hören wir einen Besucher über seine Eindrücke. Es war eine neue Erkenntnis, dass es in unserer Kultur auch eine süße und charmante Tradition in Zusammenhang mit der Bestattungskultur gab. Es gab Figuren, die den Verstorbenen nicht nur Freude brachten, sondern sie auch auf ihrem Weg begleiteten und beschützten. Das zeigt, dass der Weg in den Tod nicht einsam war. Es war eine Gelegenheit, die Aspekte unserer Tradition zu entdecken, die solche symbolischen Bedeutungen und liebevollen Figuren beinhalteten. Wenn man durch die Straßen geht, trifft man ab und zu noch auf öffentliche Einrichtungen wie Telefonzellen, die kaum noch genutzt werden und mittlerweile als überflüssig gelten. In den 1980er und 1990er Jahren gab es oft lange Warteschlangen vor öffentlichen Telefonzellen und es kam häufig zu Streitigkeiten, wenn die Person vor einem zu lange telefonierte. Mit dem Aufkommen von Mobiltelefonen verlor das öffentliche Telefon in den 2000er Jahren jedoch an Popularität und wird heute kaum noch genutzt. Wird die Telefonzelle also in Zukunft ganz aus dem Straßenbild verschwinden? Die Antwort ist, dass öffentliche Telefone als grundlegende, unverzichtbare Dienstleistungen gesetzlich festgelegt sind und nur dann ganz abgeschafft werden können, wenn das entsprechende Gesetz aufgehoben wird. Das Telekommunikationsgesetz legt fest, dass öffentliche Telefone eine grundlegende Dienstleistung für die Bürger darstellen. Es folgt dem Konzept der universellen Dienstleistung, was bedeutet, dass jeder jederzeit und überall zu angemessenen Kosten auf sie zugreifen können muss. Dieses Gesetz verpflichtet auch Unternehmen wie den Telekommunikationsanbieter KT unabhängig von der Rentabilität dazu, den öffentlichen Telefondienst bereitzustellen. Darüber hinaus sind öffentliche Telefone auch für den Notfall wichtig, um in Situationen wie Katastrophen, Krisen oder Kriegszeiten, in denen drahtlose Kommunikationsnetzwerke von Störungen betroffen sein können, weiterhin kommunizieren zu können. Da jedoch nur wenige Menschen diese nutzen und auch KT damit keine Gewinne erzielt, teilen sich die drei großen Telekommunikationsunternehmen die Kosten und halten nur eine minimale Anzahl von Telefonzellen aufrecht. Das erste Telefon in Korea wurde am 2. Oktober 1896 in Betrieb genommen. Im Jahr 1903 wurden in Seoul an Orten wie Mapo, Todong, das heutige Namdaemun, und Gyeongju, das heutige Seodaemun, die ersten öffentlichen Telefone, sogenannte Telefonplätze, eingeführt. In den frühen 1910er Jahren verwandelte sich der Telefonplatz in ein automatisches Telefon, bei dem Münzen in einer unbemannten Kabine eingeworfen wurden. 1927 wurden diese in öffentliches Telefon umbenannt. In den 1950er Jahren musste man, um zu telefonieren, oft in eine Teestube gehen. Doch im September 1962 wurde an 10 Orten in Seoul, darunter auch vor dem Rathaus, öffentliche Münztelefone ohne Bedienung installiert. 1986, vor den Olympischen Sommerspielen 1988, wurden in Seoul öffentliche Kartentelefone eingeführt. Um zu telefonieren, musste man statt Münzen eine Karte mit entsprechendem Guthaben einstecken. In den 1990er Jahren bildeten sich an den Wochenenden in den belebten Straßen lange Schlangen vor den Telefonzellen. Jedoch begann mit dem Boom der Mobiltelefone Ende der 1990er Jahre der Niedergang der öffentlichen Telefone. Während es 1999 noch über 560.000 Telefonzellen gab, sank deren Zahl bis März 2008 auf 180.000. Jedes Jahr wurden es weniger und im Jahr 2023 wurden nur noch landesweit 24.900 öffentliche Telefone gezählt. Laut KT liegt die durchschnittliche monatliche Nutzung pro öffentlichem Telefon bei 30,8 Anrufen und das durchschnittliche monatliche Gesprächsaufkommen beträgt 25,7 Minuten. Das bedeutet, dass pro öffentlichem Telefon durchschnittlich nur eine Person pro Tag weniger als eine Minute telefoniert. In der heutigen Zeit, da öffentliche Telefone kaum noch genutzt werden, sucht KT gemeinsam mit lokalen Regierungen und Unternehmen nach verschiedenen Lösungen, um die Verluste zu minimieren und gleichzeitig die öffentliche Dienstleistung aufrechtzuerhalten. Die Stadt Seoul kündigte im Rahmen des 2022 veröffentlichten Luftqualitätsverbesserungsplans Sauberes Seoul 2030 an, bis 2025 landesweit 3000 batteriebetriebene Ladesäulen in ehemaligen Telefonzellen zu installieren. 2021 startete Katie Linkers ein Upcycling-Projekt, bei dem ausgemusterte Telefonzellen zu Einzelarbeitsplätzen namens Arabus umfunktioniert wurden. Arabus bietet Giga-Internetverbindungen und Schnellladedienste an, sodass Nutzer arbeiten, Filme ansehen oder Online-Spiele genießen können. Die IBK Unternehmensbank fördert ein Projekt zur Straßenfilialisierung, bei dem alte Telefonzellen umgebaut und zu Geldautomaten werden. Im Jahr 2017 wurden 3 alte Telefonzellen auf diese Weise einer neuen Nutzung zugeführt. Im Jahr 2015 hat ein Gemeindezentrum in Suwon eine von Katie gespendete, für den Abriss vorgesehene Telefonzelle zu einer kleinen Bücherei umgebaut.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Der preisgekrönte Regisseur Park Chan-wook hat die Dreharbeiten zu seinem Film No Other Choice abgeschlossen. Das teilte der Filmvertrieb CJ&M am Dienstag mit. Die Dreharbeiten hatten im August des Vorjahres begonnen. Der Film soll in diesem Jahr veröffentlicht werden. Er habe vor fast 17 Jahren mit den Arbeiten an dem Drehbuch begonnen. Er sei sehr emotional, da er den Film schließlich drehen konnte, zitierte das Unternehmen den Filmemacher. Er wolle sich nun den abschließenden Arbeiten widmen, um einen Film zu erschaffen, auf den alle Beteiligten stolz sein könnten, hieß es weiter. Hauptdarsteller ist Lee Byung-hun, den das internationale Publikum spätestens aus der Netflix-Serie Squid Game kennt. Lee äußerte sich begeistert über den neuen Film, er habe sich ein solches Projekt vorher niemals vorstellen können. Son Ye-jin, die in der Co-Hauptrolle zu sehen ist, outete sich als Fan sowohl des Regisseurs als auch Lees. Während der Dreharbeiten habe sie immer wieder gedacht, dass etwas Außerordentliches geschaffen würde, sagte sie. Im Zentrum der Handlung steht die Figur Man-su, ein Mann mittleren Alters, der plötzlich seine Arbeit in einem Unternehmen verlor und sich mit rabiaten Mitteln auf die Suche nach einem neuen Job macht. Jennie von der Girlgroup Blackpink wird im März ihr erstes Soloalbum in voller Länge veröffentlichen. Das teilte ihre Agentur OA Entertainment am heutigen Mittwoch mit. Das Album mit dem Titel Ruby soll demnach am 7. März erscheinen. Es wird insgesamt 15 Titel enthalten, darunter ihre Hitsingle Mantra, die im vergangenen Oktober auf den Markt gekommen war. Für einige Lieder arbeitete sie außerdem mit internationalen Popstars zusammen, darunter Dua Lipa, Childish Gambino und Taechi. Jennie wird außerdem am 13. und 20. April beim Musikfestival Coachella Valley Music and Arts Festival im kalifornischen Indio auftreten. Koreanische Popgruppen haben im letzten Jahr den US-amerikanischen Markt für CDs dominiert. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresabschlussbericht des auf Branchendaten spezialisierten Unternehmens Luminate hervor. Demnach befanden sich 7 CDs von K-Pop-Interpreten unter den ersten 10. Unter den CDs koreanischer Interpreten lag Stray Kids mit 8 und 442.000 verkauften Exemplaren an der Spitze und insgesamt auf Platz 2. Auch die jüngste Veröffentlichung Hop war mit 248.000 verkauften Exemplaren gut platziert. An dritter Stelle folgt Romance Untold von NHYPEN mit 363.000 verkauften Kopien. ATEEZ sind mit 2 CDs in den Top 10 vertreten, und zwar Golden Hour Part 1 und Golden Hour Part 2. Sie rangieren damit an 4. bzw. 7. Stelle. Platz 6 sicherten sich Tomorrow by Together mit Minisode 3 Tomorrow, Twice werden mit With Yous an 9. Stelle geführt. Die meisten CDs wurden von Taylor Swifts Tortured Poets Department verkauft, und zwar stolze 1,51 Millionen Exemplare. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied Fliehen wir, gesungen von Sonu Zonga. Und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
우리 가자. 걱정은 잠시 내려놓고 대신 가볍게 짐을 챙기자. 실컷 웃고 다시 돌아오자. 거기서는 우리 아무 생각 말자. 너랑 있을게. 이렇게 손 내밀면 내가 잡을게. 있을까 두려울게.
코리아니쉬. 안녕하세요. 영인 begrüßt Sie zu Alltagskoreanisch. Heute mit der folgenden Szene aus der Fernsehserie Discovery of Love.
제가 좋아하는 남자가 있는데 돈이 없어서 결혼을 못해. 그래서 나 그 사람한테 결혼에 관심 엄청 간다. 돈 없어서 결혼 못한다 그러면 자존심 상하잖아.
Jordan tut vor ihrem Freund Hadin so, als ob sie noch kein Interesse an einer Heirat hätte. Doch in Wahrheit würde sie ihn schon gerne heiraten. Sie hat nur nicht den Mut, ihrem Freund zu gestehen, dass sie noch nicht das Geld für eine Heirat und Familiengründung hat. Verzweifelt dringt sie alleine in ihrem Stammlokal und beichtet der Besitzerin, dass ein solches Eingeständnis für sie zu erniedrigend sein würde. Dafür verwendet sie unseren Ausdruck der Woche, 자존심 상하잖아. Noch einmal, 자존심 상하잖아. Für, ich werde doch in meinem Selbstwertgefühl verletzt. Gegenüber Personen, die Sie siezen, brauchen Sie nur noch das Höflichkeitssuffix "요" hinzuzufügen. 자존심 상하잖아요. Hören Sie sich noch einmal die vertraute Variante im O-Ton an.
자존심 상하잖아. 자존심 상하잖아. 자존심 상하잖아.
Heute wollen wir uns den folgenden Teil aus dem ersten Satz der Szene zusammen anschauen.
돈이 없어서 결혼 못해. 돈이 없어서 결혼 못해. 돈이 없어서 결혼 못해.
돈이 없어서 결혼을 못해. Das Nomen 돈 steht für Geld. Daran hängt die Subjektpostposition I. 없어서 setzt sich zusammen aus dem Verbstamm ob, des Verbs obda für nicht vorhanden sein und der Verbendung 어서, die eine Begründung einleitet. Die erste Hälfte, 돈이 없어서, noch einmal, 돈이 없어서, bedeutet also, weil das Geld nicht vorhanden ist und dem Kontext gemäß umformuliert, weil ich kein Geld habe. Weiter geht es mit dem Nomen 결혼 für Heirat, an dem die Objektpostposition 을 hängt. Als letztes folgt das Adverb 못, das im Sinne von nicht können mit Verben kombiniert wird. In diesem Fall ist es die vertraut konjugierte Verbform 해 des Verbs 하다 für tun, machen. Die zweite Hälfte 결혼을 못해. Noch einmal 결혼을 못해. Bedeutet also wortwörtlich, kann die Heirat nicht. Und natürlicher formuliert, ich kann nicht heiraten. Den vollständigen Satz, 돈이 없어서 결혼을 못해. Noch einmal, 돈이 없어서 결혼을 못해. Könnte man also auf Deutsch mit, weil ich kein Geld habe, kann ich nicht heiraten, übersetzen. Hören Sie zum Schluss noch einmal den ganzen Monolog von Joram im O-Ton.
내가 좋아하는 남자가 있는데 돈이 없어서 결혼을 못해. 그래서 나 그 사람한테 결혼에 관심 없는 척한다? 돈 없어서 결혼 못한다 그러면 자존심 상하잖아.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. Es ist nur noch eine Woche bis Solnal, dem Neujahrstag nach dem Mondkalender, einem der wichtigsten traditionellen Feiertage in Südkorea.
Zu den Solnal-Feiertagen verschenke ich diese Sachen an die Kunden. Viele Leute kaufen zu Solnal eine Menge. Bei mir gibt es keinen Rabatt, aber ich gebe stattdessen ein bisschen mehr dazu. Frohes Mondneujahr, bleiben Sie gesund und sehen wir uns nach den Feiertagen wieder.
Im Vorfeld der Solnal-Feiertage herrscht auf den traditionellen Märkten und in großen Einkaufsmärkten landesweit reger Andrang. Die Kunden besorgen viele Lebensmittel und Geschenke für das Fest. Die Verkäufer sind in dieser Hochsaison in besonders guter Stimmung. Wie wird das Mondneujahr in Nordkorea gefeiert? Heute werfen wir mit Kang Mi-jin, einer ehemaligen nordkoreanischen Überläuferin und Vorstandsvorsitzenden von NK Investment Development, einen Blick auf das Mondneujahrsfest und seine Bräuche in Nordkorea. In freudiger Erwartung auf das Mondneujahr bereiten sich die Restaurants in Nordkorea eifrig auf die Feiertage vor.
Zum Solal-Fest bieten wir in unserem Pyongyang Myeonok-Restaurant verschiedene Festtagsgerichte an, darunter Nudelplatten mit Fasanenfleischbällchen und Maisnudeln.
In Südkorea sind viele Restaurants während der Solnal-Feiertage geschlossen, da die Menschen massenweise quer durch das Land reisen, um ihre Heimatstädte zu besuchen. In Nordkorea hingegen ist der Besuch berühmter Restaurants ein wesentlicher Bestandteil der Feiertage. Nordkoreanische Restaurants bieten extra zum Mondneujahrstag spezielle Feiertagsgerichte an. Vor allem wohlhabende Nordkoreaner ziehen es vor, auswärts zu essen, anstatt zu Hause zu kochen. In Nordkorea gilt Solnal allerdings noch nicht so lange als offizieller Feiertag wie in Südkorea.
Im Gegensatz zu Südkorea ist es in Nordkorea noch nicht lange her, dass der Neujahrstag nach dem Mondkalender als traditioneller Feiertag angesehen wird. Lange Zeit wurde das Mondneujahr als eines der aus China stammenden feudalen Überbleibsel betrachtet. Auf Anweisung des nordkoreanischen Staatsgründers Kim Il-sung wurde der Mondneujahrstag nicht als Feiertag behandelt. Er wurde sogar ganz abgeschafft. Sein Sohn und ehemaliger Staatschef Kim Jong-il belebte jedoch 1989 das Mondneujahr wieder und betonte, wie wichtig es sei, die hervorragenden Traditionen des Landes zu bewahren. In den 2000er Jahren wurde der Status des Mondneujahrstages weiter aufgewertet. In der Zeitung Rodong Shinmun wurde er 2005 zum ersten Mal erwähnt. Die Feiertage in Nordkorea haben immer einen sozialistischen oder traditionellen Ursprung. Der Mondneujahrstag fällt unter die Kategorie der traditionellen Feiertage.
Als sich die sozialistischen Staaten in den späten 1980er Jahren drastisch veränderten, geriet Nordkorea mit seinem Regime zunehmend in eine Krise. Um zu verhindern, dass der Wind des Wandels auch in sein Land wehte, schlug das Regime eine nationalistisch geprägte Doktrin namens »Unsere Nation zuerst« vor. Im Jahr 2003 wurde der wiederbelebte Mondneujahrstag erstmals als dreitägiger Feiertag festgelegt und seit 2006 werden die drei Tage als Mondneujahrsfeiertage bezeichnet. Allerdings wird dem Neujahrstag nach dem Sonnenkalender in Nordkorea mehr Bedeutung beigemessen als dem Neujahrstag nach dem Mondkalender.
Die Nordkoreaner glauben, wenn sie am 1. Januar, dem Neujahrstag nach dem Sonnenkalender, gut essen und sich amüsieren, werden sie das ganze Jahr über reichlich zu essen haben und glücklich sein. Daher halten sie den 1. Januar für wichtiger als den Mondneujahrstag. Als ich in Nordkorea war, läutete die Glocke in Pyongyang immer dann, wenn die Uhr am 31. Dezember Mitternacht anzeigte. Der Klang der Glocke war wirklich ergreifend. Es gab mir das Gefühl, oh, das neue Jahr hat wirklich begonnen. Ich schätze, das Ritual des Glockenläutens zum Jahreswechsel wird in Nordkorea immer noch beibehalten, ebenso wie das Feuerwerk. Das neue Jahr wird seit 2013, als Kim Jong-un an die Macht kam, mit einem Feuerwerk gefeiert. Inzwischen hat sich das technisch weiterentwickelt und es werden dazu auch Drohnen eingesetzt, um Botschaften in den Himmel zu schreiben. Es scheint, als sei Nordkorea stolz auf seine Drohnenshows.
In den 1940er Jahren erklärte Kim Il-sung den 1. Januar zum offiziellen Tag des neuen Jahres. Seitdem gibt es die Tradition, den Neujahrstag des Sonnenkalenders zu feiern, und für Nordkoreaner ist der 1. Januar immer noch wichtiger. Ab Mitte Dezember bereiten sie die Festtagsessen vor und am 31. Dezember versammeln sich die Menschen in der Nacht auf dem Kim-Il-Sung-Platz, um die Ankunft des neuen Jahres zu erwarten. Am 31. Dezember läuten um Mitternacht die Glocken und der Nachthimmel ist voll mit bunten Feuerwerkskörpern und dutzenden Drohnen, die Neujahrsgrüße übermitteln. Die Mitglieder der größten Künstlergruppen des Landes betreten die Bühne, um mit Liedern und Tänzen gute Stimmung zu verbreiten und das Regime zu preisen. Dies ist ein weiterer charakteristischer Teil der Neujahrsfeiern in Nordkorea. Um das neue Jahr 2025 zu begrüßen, veranstaltete Nordkorea im Mai-Stadion in Pyongyang eine große Feier, bei der Schüler zu einem Lied namens »Lieber Vater«, in dem der Anführer Kim Jong-un gepriesen wird, synchron tanzten. Auf diese Weise feiert Nordkorea den 1. Januar im großen Stil und mit viel Aufwand. Heutzutage feiern jedoch auch immer mehr Nordkoreaner den Neujahrstag nach dem Mondkalender. Letztes Jahr ermutigte die Zeitung Nodong Shinmun die Bevölkerung, den Mond-Neujahrstag zu feiern, da Solnal seit jeher einer der beliebtesten Feiertage für die Menschen sei. Wie verbringen die Nordkoreaner den traditionellen Feiertag?
Die Nordkoreaner teilen das Festtagsessen normalerweise mit ihren Nachbarn. So kann jeder in der Nachbarschaft verschiedene Arten von Reiskuchen, Knödel, Brot und frittierte Dinge probieren. Oft vergleichen sie ihr eigenes Essen mit dem der anderen. Sie besuchen auch ihre Verwandten, die in der Nähe wohnen. Am Abend treffen sich die Familienmitglieder und Verwandten und unterhalten sich, singen Lieder und haben Spaß. Das Mondneujahrsfest ist eine Zeit zum Plaudern, Lachen und Genießen.
Das Mondneujahrsfest in Nordkorea unterscheidet sich nicht wesentlich von dem in Südkorea. So bereiten die Nordkoreaner beispielsweise ein Festtagsessen vor, decken den Tisch und teilen das Essen mit ihren Familienmitgliedern und Nachbarn. Morgens gibt es ein Ahnenritual namens Charye, bei dem sich die Kinder vor den Älteren verbeugen und etwas Geld bekommen. Einige besuchen ihre Verwandten persönlich, andere grüßen ihre Familienmitglieder oder Verwandten per Videoanruf auf ihrem Handy oder schicken Neujahrsgrüße per SMS. Es ist üblich, dass die Leute ehemalige Lehrer mit einem Blumenstrauß oder einer Grußkarte besuchen und Nachbarn, denen sie auf der Straße begegnen, ein frohes neues Mondjahr wünschen. Auch die Fernsehsender in Nordkorea machen ordentlich Stimmung für den Feiertag.
Vor etwa 10 Jahren zeigte das nordkoreanische Fernsehen während der Solal-Feiertage hauptsächlich Kunstaufführungen und ähnliche Sendungen. Heutzutage haben sich die Fernsehprogramme jedoch verändert. Einige Sendungen berichten darüber, wie die Vorfahren gelebt haben und was sie machten, um das Land weiterzuentwickeln oder zu beschützen. Auch gibt es Talkshows, in denen Menschen aus allen möglichen Bereichen vor einem Publikum über verschiedene Themen diskutieren. Neuerdings besuchen 8- oder 9-jährige Kinderreporter Parks oder Kinos mit einem Mikrofon in der Hand und stellen den Leuten Fragen wie: Was denken Sie und wie ist es heute? Auch Sportprogramme sind über die Feiertage sehr beliebt. In diesen Sendungen kommen nicht nur die Sportler zu Wort, sondern auch deren Eltern, die den Zuschauern erzählen, wie sie ihre Kinder erzogen haben. Im Vergleich zu früher hat sich das Format der Festtagssendungen stark verändert.
Zur Feier des Mondneujahrs nehmen Nordkoreas Medien wie Fernsehsender und Zeitungen Formate ins Programm, die sich von ihrem üblichen Angebot unterscheiden.
Heute haben wir eine faszinierende Zaubershow mit den jungen Artisten des Zirkus Moranbong aus Pyongyang vorbereitet. Die Show ist von der herzlichen Liebe unseres lieben Führers erfüllt, der sich wünscht, dass Sie alle die Solal-Feiertage mit Lachen und Fröhlichkeit genießen.
Während der Neujahrsfeiertage nach dem Mondkalender überträgt das nordkoreanische Fernsehen Zaubershows, Zirkusvorstellungen und Theaterstücke sowie traditionelle Spiele wie Drachenfliegen und Federfußball. Das beliebteste Volksspiel ist das Yudnori-Brettspiel. Dabei werfen die Spieler 4 Holzstäbchen wie Würfel und je nachdem, auf welchen Seiten die Stäbe landen, bewegen die Spieler ihre Spielsteine auf dem Brett. Bei diesem Spiel können mehrere Spieler Teams bilden, die dann gegeneinander spielen. Yudnori wird sowohl in Süd- als auch in Nordkorea gespielt, ist aber besonders im Norden beliebt, wo Mannschaftswettbewerbe ausgetragen werden. Manchmal werden diese Wettkämpfe auch im Fernsehen gezeigt. Am Morgen des Mondneujahrstages sieht man in Nordkorea häufig Menschen, die Drachen steigen lassen, Kreisel drehen, mit dem koreanischen Federfußball Daegi spielen und auch Schlitten fahren. Diese Spiele an Solal sind für die Menschen Gelegenheiten voller Lachen und unbeschwerter Freude. Die Aufführungen zum Neujahrsfest, an denen zahlreiche Nordkoreaner teilnehmen, tragen ebenfalls zur festlichen Stimmung bei. Wie wird Nordkorea dieses Jahr das Mondneujahr feiern?
올해 설은 지난해보다는 좀 더 특별하게 보내지 않을까? 왜냐면 지난해
Für einige Nordkoreaner wird das diesjährige Mondneujahrsfest wohl etwas Besonderes sein. Im letzten Sommer sind viele Menschen in Nordkorea nach heftigen Regenfällen wegen schwerer Überschwemmungen obdachlos geworden. Die Vertriebenen wurden vorübergehend in Pyongyang einquartiert und sind vor kurzem nach Hause zurückgekehrt. Um den Flutopfern schnell wieder zur Normalität zu verhelfen, versorgte das Regime sie mit Dingen des täglichen Bedarfs. Berichten zufolge erhielten sie Haushaltsgegenstände im Wert von um die 200.000 Won, zum Beispiel Fernsehgeräte und Reiskocher. Für Nordkoreaner ist das eine beträchtliche Geldsumme. Außerdem erhielten sie Winterkleidung und Unterwäsche für jedes Familienmitglied in der richtigen Größe. Diese Menschen werden dieses Jahr vielleicht ein ganz besonderes Neujahrsfest erleben. Nordkorea könnte bekannt geben, dass der Staat den Opfern voll Unterstützung gewährt hat und die Situation als Gelegenheit nutzen, die Bindung zwischen Partei und Öffentlichkeit zu stärken.
Ende Juli letzten Jahres überschwemmten schwere Regenfälle große Gebiete entlang des Amnok-Flusses nahe der nordwestlichen Grenze Nordkoreas. Daraufhin ordnete Staatschef Kim Jong-un an, etwa 15.000 Opfer aus den überschwemmten Gebieten in Pyongyang unterzubringen. Nach einer monatelangen Übergangszeit in der Hauptstadt kehrten sie im Dezember in ihre wiederhergestellten Häuser zurück.
Wir werden uns immer an diesen glücklichen Tag erinnern. Jetzt haben wir ein neues Zuhause und das ganze Dorf ist voller Aufregung und Glück.
Nordkoreas Staatschef schickte Soldaten in die von den Überschwemmungen verwüsteten Gebiete und wies Beamte an, dort neue Häuser zu bauen. Neben der aktiven Durchführung von Wiederaufbaumaßnahmen auf staatlicher Ebene hat sich Nordkorea auch darauf konzentriert, Kim Jong-uns Image als einen Führer, der für sein Volk sorgt, zu fördern. Jetzt kümmert sich Nordkorea darum, gute Stimmung für das Mondneujahrsfest zu verbreiten. Ob sich die Lage in Nordkorea in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren tatsächlich verbessert, bleibt indessen abzuwarten. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Oder schicken Sie eine E-Mail an German kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.